Ich möchte uns den Predigttext zum heutigen Sonntag lesen. Es ist ja der drittletzte Sonntag des Kirchenjahres und wie ich schon sagte, deutet ja alles schon auf das Ziel hin, nämlich ewige Herrlichkeit und Würdigkeit auch dort einzugehen. In Römer 14, Vers 7 bis 9 werden uns deutliche Worte gesagt, die zeigen, dass Jesus Christus A und O ist, Anfang und Ende, dass er Herr sein will und Herr ist über allem, sei es über unserem Sterben, sei es über unserem Leben, sei es über unserem geistlichen Sterben, das heißt mitgekreuzigt sein oder dem Mitauferstandensein von den Toten. Jesus ist Herr. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr ist. Sei. Diese Verse, liebe Geschwister und Freunde, stehen ja im Zusammenhang im 14. Kapitel mit der nicht guten gegenseitigen Beurteilung. Es ist dem menschlichen Wesen eigen, alles beurteilen und möglicherweise zu verurteilen zu wollen. Alles so sehen zu wollen, als absoluten Maßstab, wie man es selbst erkennen kann. Und was ich nicht bin, in dem anderen, das kann nicht richtig sein. So wie ich es erkannt habe, muss es richtig sein für alle. Das wird in diesem Kapitel behandelt. Was ich esse, das dürfen auch andere essen. Was ich nicht esse, wehe dem, der das ist. Was ich denke, müssen auch andere denken, aber wehe, wenn andere das nicht tun. Ich bin doch der Maßstab aller Dinge. Denn ich habe doch für mich von Gott das und das und das gelernt. Sollte denn das nicht Maßstab sein? Das wird in diesem Kapitel behandelt. Und dann heißt es mittendrin, für dich ist es der Maßstab. Aber pass auf, dass du denselbigen nicht für andere aufrichtest. Denn Jesus Christus ist der Herr über deinem Leben, über dem Leben des anderen. Er ist Herr. Du bist nicht Herr über das Leben anderer. Du bist noch nicht mal Herr über dein eigenes Leben. Gott ist Herr. Er ist Herr in deinem Sterben. Er ist der Herr über deinen Tod. Er ist der Herr auch über dein Leben. Und er will Herr sein und bleiben. Damit es gut zugeht in dem Leben auf dieser Erde und du mit Freuden ihm entgegengehen kannst. Es ist schmerzlich zu hören, auch in der Vergangenheit, wo sich Brüder vorgenommen haben, wenn sie mal in die Ewigkeit kommen, dann erst mal über den anderen zu reden, was bei dem gewiss nicht in Ordnung war. Entweder mit ihm persönlich oder mit dem Heiland zu reden und sagen, Herr, hast du den auch gesehen? Das ist nicht die Freude auf die Ewigkeit. Die Freude auf die Ewigkeit ist, dass wir Jesus haben Herrn sein lassen über unserem Leben. Und dass er es einteilen konnte, wie es ihm gefiel. Und dass es er so gestalten konnte, wie er sich freut darüber. Das macht bereit für die Ewigkeit. Dort wird nur noch das Lob seines heiligen Namens zu hören sein über seinen Werken. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er Herr sei. Herr sei über Tote und Lebendige. Jesus Christus ist ja in die Welt gekommen, um den Auftrag der Stellvertretung für uns auszuführen. Den Auftrag des stellvertretenden Leidens und Sterbens zu vollziehen. Den Auftrag, und ich betone das Wort Auftrag dabei, den Auftrag für unsere Sünden, sein Leben zu opfern. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel sagte der Herr ganz bewusst, in Lukas 13, Vers 32, auf dem Weg nach Jerusalem, wie wird was werden? Und einige Leute zu ihm sagten, pass auf, der Herodes, der will Böses, er will dich töten. Und ich möchte es mal einfach mit einem menschlichen Wort sagen als Antwort, na und? Na und? Sage diesem Herodes, diesem Fuchs, heute und morgen werde ich noch wirken und am dritten Tag werde ich ein Ende nehmen. Das weiß ich doch, sagt der Jesus. Ist doch mein Auftrag. Dazu bin ich gekommen, aber nicht heute und morgen, sondern am dritten Tag. Werde ich ein Ende nehmen? Oder Matthäus 20, in Vers 28, wenn wir diese Worte lesen, wo es ja darum geht, dass die Frage beantwortet werden soll, wer ist eigentlich der Größte? Ist ja bis zum heutigen Tag eine Frage, nicht? Wer ist eigentlich besser? Wer ist der Größte? Wer hat das Sagen? Wer soll es haben? Und der Herr Jesus sagt dann hier in Vers 27 schon, wer da will, der Vornehmste sein, der sei euer Knecht. Gleich wie, und jetzt deutet er wieder auf seinen Auftrag, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Auftrag des himmlischen Vaters. Dazu bin ich gekommen. Ich gebe mein Leben. Auftrag. Und in Johannes 12 möchte ich noch eine Stelle dazu lesen, Vers 27 und 28, wo er auch wieder auf seinen Auftrag, die Kreuzigung, hingeht und spricht und vorbereitend die Jünger mit hineinnimmt in diese Wahrheit des Auftrags und sagt in Vers 27, darum bin ich gekommen. Seine Seele war betrübt. Was soll ich sagen, sprach der Herr? Soll ich sagen, Vater, hilf mir? Nein. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Auftrag, den Willen Gottes zu tun. Wir merken, dass auch Christen in diesen Auftrag mit hineingenommen worden sind, den Willen Gottes zu tun. Dazu bist du Christ geworden, dass Jesus Herr ist über deine Wandlung des Sterbens in deinem alten Wesen und des Lebens im Neuen. Dazu bist du in diese Stunde gekommen. Und Jesus betete, Vater, verkläre deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verklärt. Ich will abermals diesen Auftrag verklären. Jesus will auch deinen, meinen Auftrag immer neu verklären, dass du ihm angehörst im Blick auf das Zukünftige, dass er in deinem Sterben der Herr ist und in deinem Leben. Der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das Leben in Ewigkeit. Jesus gab alles dran, um für dich und für mich sterben zu können. Es war sein Ziel. Ich will für den Wolfgang sterben. Sein Ziel. Und Jesus will auch über deinem Sterben des alten Menschen Herr sein. Er, in dem ja das ewige Leben pulsierte, brauchte nicht zu sterben. Nur dann, wenn er sich freiwillig für diesen Augenblick der Gottverlassenheit entscheiden würde und entschieden hat. Er musste sich entscheiden, ich will sterben. Ich will diesen Augenblick der Gottverlassenheit erleben. Was also ein Mensch ja verdient durch seinen sündigen Zustand, war für Jesus Christus Auftrag. In Johannes 10 spricht er deutlich und sagt, mein Vater liebt mich darum, dass ich mein Leben lasse. Mein Vater liebt mich darum, dass ich mein Leben lasse, damit ich es danach wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Hier tönt die Ewigkeit an. Unsere Liebe, unser Ziel, einst bei Gott zu sein. Ich lasse mein Leben in die Hände Jesu freiwillig, damit ich auch das neue Leben aus seiner Hand nehmen kann. Niemand nimmt es von mir, spricht der Herr, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es auch wieder zu nehmen. Es ist die Liebe Gottes in seinem Sohn, die ihn in den Tod für dich und für mich trieb. Das sollen wir auch im Blick auf unsere Zukunft neu erkennen. Paulus schrieb ja an die Korinther und machte ihnen auch deutlich dieses Wort, Gott war doch in Christo. Er versöhnte die Welt mit ihm selber, rechnete ihnen die Sünden nicht zu, hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gottes Liebe. Der himmlische Vater suchte den Weg der Versöhnung mit seinen Geschöpfen, damit auch ein neues Ziel möglich werden konnte, nämlich das Leben der Auferstehung. Jesus sagt, ich lasse mein Leben freiwillig, ich sterbe, damit ich wieder auferstehen kann und leben kann. Diese Botschaft soll auch unser Herz treffen, die Freiwilligkeit in uns erzeugen, mit Christus zu sterben, von unserem alten eigenen Wesen, mit dem neuen Ziel, nach dem Sterben auch das Leben der Auferstehung empfangen und genießen zu können, schon hier in der Zeit und dann in Ewigkeit. Denn weiter heißt es in 2. Korinther 5, denn er hat ja den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das heißt, damit wir mit ihm leben. Ohne Sterben ist kein Leben möglich. Jesus Christus will Herr sein über Tote und Lebendige. Herr sein über unser Sterben, Herr sei über unser Leben. Jesus Christus musste sich also entscheiden für uns, diesen Auftrag des Vaters zu übernehmen und unsere Schuld zu sühnen. Welch eine Liebe! Bewusste Entscheidung für dich und mich. Ich sterbe, damit ich auch lebe. Und die, für die ich sterbe, die mit mir sterben, auch mit mir leben. Sind wir dankbar darüber? Erkennen wir noch diese gewaltige Zuwendung Gottes zu uns? Das schafft ja nur die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe konnte so klar entscheiden. Wir Menschen haben ja diese Liebe nicht zu solch einer Entscheidung. Sie muss uns geschenkt werden. Wir entscheiden uns ja immer für uns selbst, für unsere Pläne, für unsere Gedanken, für das, was wir gut empfinden. Aber Gott in Jesus Christus will, dass wir uns entscheiden für das Bessere, was Gott gut empfindet. Diese göttliche Liebe hat eine wunderbare Qualität. Sie ist stark wie der Tod. Sie ist fest wie die Hölle. So steht es in Hohelied 8. Darum sprach der Herr Jesus ja auch über Pharisäer und Schriftgelehrte ein sechsfaches Wehe aus, die einfach nur Lasten auf die anderen legten und pass mal auf, das sollst du machen, jenes sollst du machen. Aber die Liebe ließen sie völlig dahinten. Vorschriften, die wollten sie gerne geben. Und der Herr sagte, wehe, ihr Pharisäer und Schriftgelehrte, ihr legt den Menschen doch nur Lasten auf. Ihr macht ihnen doch nur was vor, was gar nicht zum Leben führt. Das Gericht über die Sünde lasst ihr dahinten und vor allen Dingen die Liebe Gottes, von der sprecht ihr gar nicht. Christus starb für uns, deswegen ist er der Herr auch über den Tod. Freiwillig Herr über den Tod. Freiwillig Herr über dein Sterben. Aber er ist auch freiwillig Herr über das neue Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auch das war Auftrag und Dienst des Sohnes Gottes, dass er nicht nur für uns starb, sondern für uns auferstehen sollte. Wenn Jesus Christus zwar den Dienst des Lebens, des Sterbens und des Lebens für uns tat, musste beides zusammengehören. Hätte er nur den Dienst des Sterbens für uns getan, dann wären wir zwar von der Schuld befreit, aber die Voraussetzung zu einem neuen Leben wäre nicht gegeben. Es ist so ähnlich, als wenn ein Mensch durch sein sündiges Verhalten sehr viel Schulden verursacht hat, sehr viel Minus auf seinem Konto. Und plötzlich kommt jemand und sagt, ich bezahle das, ich gleiche dein Konto aus. Wenn aber dieser Mensch, der die Schulden verursacht hat, nicht zugleich eine Sinnesänderung bekäme, ein Wechsel seines Wesens, würde zwar vorübergehend sein Konto auf Null sein, aber bald wäre er im Rückfall begriffen und machte neue Schulden. Deswegen musste Jesus Christus nicht nur Herr sein über den Tod, dass wir mit ihm sterben, sondern er muss auch Herr sein können über das Leben, dass wir eine neue Gesinnung bekommen, dass wir befreit werden vor dem Rückfall, bewahrt werden vor dem Rückfall, dass wir nicht wieder der Sünde dienen müssen. Das neue Leben der Auferstehung Jesu soll uns in die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist führen. Und nur so, liebe Geschwister, und das müssen wir in jedem Tag neu suchen und erfahren, nur so empfangen wir ja Anweisung für das Leben des Sieges, hier schon in der Zeit und dann in Ewigkeit. Wenn Jesus Herr über das Leben der Auferstehung von den Toten ist, auch in uns, dann werden wir informiert, wie man mit Gott hier in der Zeit lebt. Frage dich selbst, bist du noch informiert? Bist du noch informiert, wie du mit Gott und für Gott in dieser Zeit leben sollst? Oder machst du dir deine eigenen Gedanken? Bist du zurückgekehrt zu dir selbst, zu deinen Plänen, zu deinen Wünschen, deinen Vorstellungen? Vielleicht bis hin zur Bibelkritik, indem du die Bibel anders verstehen willst, als sie geschrieben ist? Oder wirst du noch informiert von Gott durch seinen Geist über den Weg des Lebens in dieser Zeit? Darum ist Christus gestorben und wieder auferstanden, damit er über Lebende und Tote Herr sein kann, dass er dein Herr in jeglichem Bereich sein kann. Matthäus 27, 51 steht ja so wunderbar beschrieben, dass durch das Sterben Jesu und den Blick auf seine Auferstehung der Zugang zum Throne Gottes geöffnet worden ist. Der Zugang, der der ja nur dem hohen Priester im alten Bund gewährt war, einmal im Jahr in das Allerheiligste zu gehen. Aber als Jesus uns mit in seinen Tod nahm, dort zerriss der Vorhang im Tempel von oben an bis unten aus. Und der Blick war freigegeben auf den Thron Gottes. Jetzt sollen wir diese Verbindung täglich suchen. Auch in der Offenbarung heißt es ja im Kapitel 11 von denen, die erlöst sind, welchen Blick bekommen sie? Welchen Blick sollen sie haben, der sie erfreut, auch im Blick auf den Ewigkeitssonntag, im Blick auf die Abberufung aus dieser Zeit? Da heißt es hier im 11. Kapitel, als die siebte Posaune, die erlösende Posaune, geblasen worden ist, und da heißt es, die Reiche der Welt sind nun Gottes geworden, des Christus, und die Zeit ist gekommen, den Toten die Auferstehung zu schenken und den Lohn auszuteilen. Da steht in Vers 19, und der Tempel Gottes war aufgetan im Himmel, und die Lade seines Bundes ward in seinem Tempel gesehen. Gesehen, das ist neu. Jesus will Herr sein über das neue Leben in dir. Du sollst die Herrlichkeit Gottes sehen. Du sollst hinter den Vorhang blicken dürfen, damit du von dort Anweisungen bekommst für dein Leben hier, heute, jetzt. So wie der hohe Priester, der hinter diesen Vorhang ging und das versöhnende Blut sprengte, die Botschaft mitbringen konnte, eure Sünden sind bedeckt. Ihr dürft weiterleben. Neue Anweisungen. Jesus Christus hat für uns den Auftrag der Auferstehung von den Toten erfüllt, damit wir nicht mehr der Gesinnung der Welt leben müssen, sondern in der neuen Kreatur Gottes. Das bedeutet Ewigkeit in der Zeit. Wir haben ja so ein schönes Lied, auch in unserem Liederbuch, Brich herein, süßer Schein. Da heißt es dann in der vierten Strophe, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein. Es geht nicht um weniger. Es geht nicht um gute Anweisung von Mensch zu Mensch, sondern es geht um Anweisung aus der Ewigkeit. Hier in der Zeit, damit uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Das soll groß sein. Das soll uns auch beschäftigen am Ewigkeitssonntag, dass wir merken, was wirklich groß ist. Groß ist der Herr. Groß ist sein Sterben. Groß ist seine Auferstehung. Groß sind seine Anweisungen aus der Ewigkeit in die Zeit hinein. Darum rühmte sich der Apostel Paulus nicht seines Auftrages und seiner Person. Er schlug sich nicht selber auf die Schultern und meinte, ein guter, frommer Mensch zu sein und er würde schon alles gut regeln hier in dieser Welt. Gott würde mit ihm zufrieden sein. Nein, er schreibt im Galaterbrief am Ende, das sei ferne von mir, mich zu rühmen. Denn allein vom Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Das ist groß, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Kleine wird dann klein und das wirklich Große wird groß. Jesus, Herr über Tote und Lebendige. Das ist das Wichtigste. Das Ziel der Sündentilgung in unserem Leben und der Erhalt des neuen geistlichen Lebens durch die Wiedergeburt ist, dass wir hinfort dadurch Jesus Christus Herr sein lassen über alles. Über alles. Über unseren Beruf, über unsere tägliche Versorgung, über unsere Familie, über unsere Ehe, über unsere Kinder, über unsere Gemeinde, über die Begegnung mit dem Einzelnen, über Kaufen und Verkaufen, über Entscheiden und Nichtentscheiden. Jesus Herr sein lassen. Das ist das Ziel. Die wir an Jesus Christus glauben, sollen diese Prozesse immer wieder neu bestätigen und durchmachen wollen, des Sterbens unter seiner Regie und des Lebens unter seiner Regie. Diesbezüglich habe ich neu den Psalm 23 gelesen. Da wird 5-mal gesprochen von diesem wunderbaren Weg, dass Jesus der Herr ist über unserem Sterbensprozess. Sterbensprozess heißt, er nimmt uns alles aus der Hand. Er sorgt für uns und auch über das neue Leben. Diesen Prozess des neuen Lebens sorgt er für uns und leitet uns. Ich lese uns mal die ersten 5 Dinge der Gnade. Der Herr ist mein Hirte. Aha, das wird von dir genommen, dass du Hirte bist über deinem Leben. Sterbensprozess. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Aha, du sorgst nicht mehr für dich. Sterbensprozess. Er sorgt für dich. Er führt mich zum frischen Wasser. Er speist deine Seele, nicht du selber. Ach, es gibt ja so viel seelisches Zeug in dieser Welt, was uns so befriedigen will. Mach dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino. Sterbensprozess. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Nicht mehr ich. Ich muss sterben. Mit dieser falschen Erquickung für meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Ich entscheide mich nicht mehr für einen Weg in der Zeit, sondern er tut es. Ich sterbe meinen Entscheidungen. Und ich nehme seine an. Merken wir Sterbensprozess? Er ist der Herr über unseren Sterben, unseren Tod, aber dann auch über das Leben. Und wenn ich dann schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich mich nicht. Denn er, du bist bei mir. Das ist das neue Leben. In dem neuen Leben brauche ich auch nicht die Fürsorge zu halten, sondern er ist bei mir. Er ist das Leben. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du machst das. Du korrigierst mich. Du zeigst mir den Weg. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das machst du, das mach nicht ich. Das neue Leben heißt doch Geborgenheit. Du bist der Herr über dem neuen Leben, was ich bekommen habe. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du bestimmst, was ich sein soll. Du gibst die Aufgaben und ich darf darin leben, ohne dass ich sie gelernt habe. Du nimmst mich mit hinein in das neue Leben, in die neuen Aufgaben. Darum durfte auch Petrus so schreiben, ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Halt vorsichtig. Nicht dienen mit der Gabe, die ich meine zu haben. Dienen mit der Gabe, die ich von Gott habe. Du bist es. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das neue Leben, du bist Herr darüber. Darin finde ich Gutes und Barmherzigkeit. Mein ganzes Leben ist davon erfüllt. Und ich bleibe einfach in dem Haus des Herrn immer da. In diesem neuen Leben, wo du der Bestimmende bist, mein Gott. Wir verstehen also, dass Jesus Christus Herr sein will und Herr ist. Denn alle Seelen gehören ihm. Und auch wiederum der Apostel Petrus sagt, und das bewegt mich manchmal sehr, was bedeutet denn das im Einzelnen? Er sagt in 1. Petrus 4, dass es ja genug ist, dass wir eigenständig gelebt haben. Dann sagt er, lasst uns jetzt die übrige Zeit. Ja, was ist denn die übrige Zeit? Weißt du ja gar nicht. Vielleicht bis morgen. Nutze die Zeit bis morgen, dem Willen Gottes zu leben. Die übrige Zeit meines irdischen Lebens. Wollen wir jetzt dem Willen Gottes leben, damit wir ihm freudig entgegengehen, wenn er ruft in die Ewigkeit? Und auch in Hebräer 9, Vers 14 steht es so deutlich, wozu kam Jesus Christus? Dass er uns reinigte durch sein Blut von dem bösen Gewissen. Ja, wenn wir da einen Punkt machen würden, sagen wir danke. Ach, jetzt ist endlich die Anklage weg. Aber das ist doch nicht das Ziel. Das ist doch nur ein Teil, damit wir dienen dem lebendigen Gott. Darum ist dein böses Gewissen verschwunden. Nicht, damit du mehr Ruhe hast. Dass ich mehr Ruhe habe für mich. Ach, jetzt kann ich endlich mich mir zuwenden, meine Wünsche. Nein, damit wir dienen dem lebendigen Gott. Und ihm zu dienen heißt, ich muss wissen, was ich zu tun habe. Seine Anweisung brauche ich. Kennst du sie noch? Kenn ich sie noch? Wenn nun das Ziel des Sterbens und Auferstehens Jesu, unser Dienen, dem himmlischen Vater gegenüber ist, dann bleibt ja immer noch die Frage, was ist das Wichtige in meinem Leben? Was ist das Wichtigste? Ich möchte da ein Beispiel geben, was ich schon vor langer Zeit mal auch an anderen Stellen gesagt habe, das ist mir mal in die Hand gekommen. Eine Vorlesung eines Professors. Ein Professor, der ein Fachmann war für Verwaltung und richtige Zeiteinteilung im täglichen Leben. Dem wurden 15 gestandene Geschäftsleute, leitende Leute anbefohlen. Er sollte sie mal unterrichten in der richtigen, sinnvollen Zeitplanung. Diese 15 Leute hatten große Firmen zu leiten. Und sie kamen nun an einem Schulungstag in die Vorlesung des Professors. Er hatte nicht viel Zeit, weil ja 5 Stationen durchwandert werden sollten an diesem Tag. Und so hatte er nur eine Stunde, um diesen 15 gestandenen Geschäftsleuten zu sagen, wie Zeitplanung richtig eingerichtet werden kann. Zuerst schaute er sich in ganzer Ruhe diese Leute an, diese Elitegruppe, und danach sagte er, wir werden mal ein Experiment machen, damit sie das verstehen, worauf es ankommt. Alle waren ja bereit, mitzuschreiben und mit aufzunehmen, was der Professor, dieser Fachmann, zu sagen hätte. Er griff, dieser Professor, unter sein Pult und nahm eine große Glasschale hervor. Dann griff er abermals unter sein Pult und holte Steine, Kieselsteine, Tennisball groß hervor, so ein Dutzend etwa, und legte sie in dieses Gefäß. Seine Schüler an diesem Tag schauten zu, was macht der denn da? Der will uns doch unterrichten in der richtigen Zeitplanung. Der Professor fragte, sagt mir jetzt, ist das Gefäß mit diesen großen Steinen gefüllt? Sie sagten, ja, das ist voll. Sind genug Steine drin. So, das ist voll. Wirklich? Dann griff er abermals unter sein Pult und holte ein kleines Gefäß mit kleinen Kieselsteinen heraus und schüttete sie auch in das große Glas, und ein bisschen hin und her geschüttelt, sickerten sie zwischen diese großen Steine. Nun fragte der Professor wiederum seine Schüler, was glaubt ihr, ist der Krug jetzt voll? Die Schüler, die dachten, naja, jetzt geben wir keine falsche Antwort, jetzt sagen wir gleich so, wie er das wahrscheinlich denkt. Nein, das ist bestimmt nicht voll. Na gut, sagt er. Und er verschwand wieder hinter seinem Pult, nahm einen Eimer Sand, schüttete den Sand auch in das große Gefäß, rührte ein bisschen vorsichtig um. Der Sand ging in alle Poren und Ritzen bis auf den Boden des Gefäßes. Und dann fragte er wieder, ist das Gefäß jetzt voll? Diesmal antworteten seine Schüler ohne zu zögern, weil sie sich annahmen, der Professor weiß ja noch mehr. Nein, das ist nicht voll. Gut, ist nicht voll. Dann nahm er wiederum ein Gefäß hinter seinem Tisch vor, eine Wasserkanne, und goss das Wasser oben rein in dieses Gefäß, füllte den Krug bis an den Rand und blickte seine Schüler an und fragte, was können wir jetzt aus diesem Experiment lernen? Einer der kühnsten unter diesen Schülern dachte, na ja, das Thema kennen wir ja, dann habe ich sicher auch die Antwort. Wir lernen daraus, dass selbst wenn wir denken, dass unser Zeitplan schon bis am Rand voll ist, wenn wir es wirklich wollen, noch immer einen Termin hineindrängen können. Der Professor sagt, nein, das lernen wir nicht daraus. Darum geht es überhaupt nicht. Was wir wirklich aus diesem Experiment lernen können, ist Folgendes. Wenn man die großen Kieselsteine nicht als erstes in den Krug legt, kann man sie später nicht mehr hineinlegen. Damit wollte er sagen, was sind die großen Steine, Kieselsteine eures Lebens, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste muss zuerst rein in das Gefäß, sonst könnt ihr es später nicht mehr nachholen. Was sind in eurem Leben die großen, wichtigen Dinge? Ist es eure Gesundheit? Eure Familie? Sind es eure Freunde? Ist es die Realisierung eurer Träume? Oder das, was euch Spaß macht? Ist es das Dazulernen? Ist es eine Sache verteidigen? Oder ist es die Entspannung? Sich Zeit nehmen? Ist das wichtig für dich, das Große? Oder irgendwas anderes? Was wirklich wichtig ist, ist, dass man die großen Dinge in seinem Leben an die erste Stelle stellt. Wenn nicht, dann läuft man Gefahr, sein Leben nicht zu meistern. Wenn man zuallererst auf Kleinigkeiten achtet, die zeitlichen Dinge, verbringt man sein Leben immer mit Kleinigkeiten und hat nicht mehr genug Zeit für das Wichtige. Wir können daraus lernen, Jesus, Herr, zuerst. Und wenn mit ihm unser Leben erfüllt ist, dann kommen die Kleinigkeiten des täglichen Lebens auch nicht zu kurz. Die passen noch rein. Aber Jesus, der Herr, muss das Größte sein, und muss zuerst in unserem Leben Raum gewinnen. Und dann können wir sagen, auch im Blick auf den Ewigkeitssonntag, dann wird es allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Das Wort vom Kreuz führt uns zur Freiheit, in das neue Leben. Was ist also wichtig? Unser keiner lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und das wünschen wir uns von Herzen, dass Jesus Herr sei und dass er als Wichtigstes zuerst, jeden Tag zuerst, in unserem Leben erscheinen kann, damit auch die kleinen Alltagssachen auch noch den rechten Platz finden. Amen.